Tanja Stäfner, Alea Aquarius, die Botschaft des Regens, Teil 1. Alea stand am Bug des Schiffs und schaute auf das graue Meer, das wie ein altgewordener, verblichener Teppich vor ihr lag. Die bunt schimmernden Farben, die eine Walwanderin wie Alea normalerweise im Wasser sah, waren fort, vertrieben vom Öl der norwegischen Bohrinselkatastrophe. Zwar befand sich die Kusis auf dem Ärmelkanal vor Belgien, hunderte von Seemeilen von Norwegen entfernt, doch die Auswirkungen der Ölpest reichten bis hierher. Alea seufzte, wie empfindlich das Meer war und wie schützenswert. Für sie, eine der letzten Töchter der See, war es unbestreitbar, dass Wasser einen eigenen Geist, eine Seele besaß. Diese steckte in jedem einzelnen Tropfen, vom kleinsten Bachlauf bis zum gigantischsten Ozean. Und jeder, der dem Wasser schadete, verletzte es damit so, als würde er ein Tier oder einen Baum verwunden. Doch darüber hatten sich die Bohrinselbetreiber offenbar keine Gedanken gemacht und ihren eigenen Vorteil rücksichtslos über das Wohl des Meeres gestellt. Andere Menschen schädigten die Ozeane sogar ganz bewusst. Fröstelnd zog sich Alea den Schirm ihrer Mütze tiefer ins Gesicht, als könnte sie sich damit vor den aufkommenden Gedanken schützen. Da sie jedoch eine ausgesprochene Grüblerin war, dachte sie natürlich trotzdem an den Mann, der ein Vermögen damit verdiente, illegal Müll in den Ozeanen abzuladen. Dr. Aquilius Orion. Mit einem ganzen Heer aus Grätzern verpestete er das Wasser völlig skrupellos. Dabei war er zur Hälfte selbst ein Meermensch. Alea runzelte die Stirn. Vielleicht fühlte man sich gar nicht automatisch dafür verantwortlich, das Meer zu schützen, nur weil man ein Meermensch war. Die Landgänger fühlten sich ja auch nicht zwangsläufig verantwortlich für die Pflanzen, Wälder und Tiere an Land. Aber was machte einen Meermenschen dann aus? Alea wusste es nicht. Sie wusste so vieles nicht über ihr Volk. Doch es gab jemanden, der ihr alles würde erklären können. Nelani. Ein kleines Lächeln stahl sich in Aleas Gesicht. Sie konnte noch immer kaum fassen, dass ihre leibliche Mutter noch lebte und dass sie sie tatsächlich gefunden hatte. Schnell schob sie ihre Mütze wieder ein Stück nach oben, sodass sie das Meer besser im Blick behalten konnte. Kleine, graue Kräuselwellen ohne Schaumkämme bestimmten heute das Bild. Alea hoffte, dass sie eine Wanderernachricht von Nelani in dieser fahlen Wasserlandschaft sofort entdecken würde. Seit gestern hielt sie konzentriert danach Ausschau, denn die Kusis war getarnt und allein Findefinjas konnten sie aufspüren. Für andere magische und magische Botschaften war das Schiff ebenso unsichtbar wie für Landgänger. Der Gedanke, dass eine Nachricht ihrer Mutter verloren gehen könnte, war für Alea kaum zu ertragen. Erst am vorherigen Tag war sie Nelani in Brügge zum ersten Mal begegnet und hatte sie auf der Flucht vor Orion und seinen Männern gleich wieder verloren. Allerdings hatten sie einen Treffpunkt ausmachen können. Das nordfranzösische Oye Plage, das bei gutem Wind kaum mehr als einen Segeltag von Brügge entfernt lag. Das Problem war nur, dass der Wind sich gelegt und offenbar beschlossen hatte, eine Ruhepause einzulegen. Die Kusis kam kaum vom Fleck. Abermals seufzte Alea und grübelte weiter. Am liebsten wollte sie auch ihren Vater, Keblar, wissen lassen, dass Nelani noch lebte, doch sie hatte keine Ahnung, wo er nach ihrer Flucht aus der Villa Konungur untergetaucht war. Vielleicht in dieser isländischen Stadt mit dem schwierigen Namen? Könnten Nelani und sie ihn womöglich gemeinsam finden? Alea senkte den Blick. Vielleicht war es keine gute Idee, davon zu träumen, dass sie eines Tages alle wieder vereint sein würden. Nelani, Keblar, sie selbst und Antea.